RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Von den 242 Menschen an Bord des abgestürzten Flugzeugs in Indien hat nur einer überlebt. Das hat Air India bestätigt. Zusätzlich sollen Bewohner der Stadt Ahmedabad am Boden ums Leben gekommen sein. Die Zahl ist immer noch unklar. Die Maschine war kurz nach dem Start auf dem Flug nach London unter anderem auf eine Universität gestürzt. Die Unglücksursache ist unklar. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschlandstickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschlandticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Am einfachsten wäre es deshalb, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren wieder abzuschaffen. Sie verlangen, dass der Bund das Jugendschutzgesetz ändert. Bisher dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Die Mainzer Pharmafirma BioNTech will den deutschen Konkurrenten CureVac übernehmen. Das haben beide Unternehmen bekannt gegeben. Danach bietet BioNTech 1,25 Milliarden Dollar. BioNTech wollte damit Zugang zu weiteren Wissen und Technologien haben, um Krebstherapien auf mRNA-Basis zu entwickeln. Beide Unternehmen hatten zu Beginn der Corona-Pandemie an mRNA-Impfstoffen geforscht. BioNTech war erfolgreich, CureVac konnte keinen Impfstoff bereitstellen. Über den Amokläufer an einer Schule in Graz sind neue Einzelheiten bekannt geworden. So wurde er bei einer Musterung durch das Bundesheer wegen psychischer Auffälligkeiten abgelehnt. Diese Erkenntnisse durfte die Armee aber aus Datenschutzgründen nicht weitergeben, so ein Sprecher. Bei einer zivilen Behörde hatte der 21-Jährige dann aber einen psychologischen Test bestanden, um sich legal eine Pistole zu beschaffen. Der Täter lebte laut Ermittlern sehr zurückgezogen und begeisterte sich für Ego-Scooter-Computerspiele. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Nacht ist es verbreitet wolkenlos und trocken. Dabei wird es am Morgen frisch mit 12 bis 7 Grad. Aktuell haben wir 17 Grad in der Berliner Innenstadt, 13 Grad sind es in Pritzwalk und 17 in Welzum. Am Tag bekommen wir viel Sonne, höchstens einzelne Schleierwolken und bis zu 26 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Wir haben eine Entwarnung für die A45, Hagen Richtung Gießen. Kein Falschfahrer mehr zwischen Lüdenscheid und Meinerzhagen. Die A1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Und die A94 München Richtung Passau zwischen Kreuz München Ost und Parsdorf. Hier haben wir eine Sperrung nach einem Unfall. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Genau, die kommt aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milad Kupay. Im Westen Indiens, da hat es gestern am frühen Vormittag ein schweres Flugzeugunglück gegeben. Eine Passagiermaschine der Gesellschaft Air India stürzte kurz nach dem Start über einer Wohngegend der Millionenstadt ab. Die Maschine war auf dem Weg nach London. An Bord des Flugzeugs befanden sich laut offiziellen Angaben über 240 Menschen. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht bekannt. Inzwischen konnte ein Überlebender gefunden werden. Und bevor wir uns dazu den Bericht von Stefanie Markert anhören, hier eine Gefahrenmeldung. Hier ist der Verkehrsservice der ARD Infonacht. Falschfahrer auf der A4 Chemnitz Richtung Görlitz. Zwischen Dresden-Altstadt und Pulsnitz kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Und damit zu unserem Bericht zu Stefanie Markert.
Kong Breilatpam, 22. Es sei ihr Traum gewesen, Stewardess zu werden, sagt ihre ältere Schwester. Die Jüngere habe ihr noch geschrieben, sie sei für den Flug nach London eingeteilt. Nun müssen die Angehörigen DNA-Proben abgeben. Die Opfer des Flugzeugunglücks bekommen nach und nach ein Gesicht, darunter eine ganze Familie, die zu einer Beerdigung unterwegs war. Die Tata Sons Group, Eigentümer von Air India, erklärte, sie wolle 10 Millionen Rupien, das sind rund 100.000 Euro, Entschädigung an die Hinterbliebenen zahlen und auch die Medizinhochschule wieder aufbauen, in die das Flugzeug gestürzt ist. Bilder zeigen Trümmerteile mitten in einer Mensa. Auch dort gab es mehrere Tote, vor allem Studenten. Indiens Innenminister Amit Shah zeigte sich betroffen am Unglücksort und besuchte auch ein Krankenhaus. Air India-Chef Campbell Wilson sagte indes in einer Videobotschaft, Air India 171 hatte 230 Passagiere und 12 Crewmitglieder an Bord. Es waren 169 indische, 53 britische Passagiere, 7 Portugiesen und ein Kanadier. Die verletzten Passagiere wurden von den lokalen Behörden in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht.
The injured passengers have been taken by local authorities.
Mit dieser Aussage sorgte Wilson für Verwirrung, ist doch bislang nur ein Überlebender bekannt. Der konnte sich offenbar mit einem Sprung aus dem Notausgang retten. Vishwas heißt er und sein Cousin erklärte gegenüber britischen Medien, ich bin trotzdem erschüttert, denn da waren 242 Menschen an Bord. Die sind ja wahrscheinlich alle tot. Wir wissen wenigstens, dass Vishwas okay ist. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Wie konnte das geschehen? Internationale Medien zitieren Whistleblower, die Boeing bei dem als so sicher geltenden Dreamliner der Unglücksmaschine vorwarfen, sie seien nicht ordnungsgemäß montiert. Offizielle Nachforschungen sollen keine Verstöße ergeben haben. Dem Flugzeugsicherheitsexperten Paul Edwards waren auf den Absturzvideos die weiter ausgefahrenen Landeräder aufgefallen. Wollten die Piloten umdrehen? Warum hatte die Maschine nicht die Kraft aufzusteigen? Warum fiel sie nach Angaben von Flightradar 24 aus knapp 200 Meter Höhe mit über 2 Meter pro Sekunde auf die Erde?
There are many, many different.
Das kann viele Gründe haben. Es kann etwas mit dem Motor sein, mit der Software oder es war ein Vogelschwarm. Wir müssen erst Blackbox und Cockpit Voice Recorder auswerten. Das Unglück trifft Indiens Luftfahrt in Zeiten des Booms. Die Zahl der Flughäfen hat sich in den letzten 10 Jahren auf fast 160 verdoppelt. Und die Passagierzahlen wachsen im zweistelligen Bereich.
Und über dieses Unglück hat NDR-Kollege Gerd Wolf mit dem Luftfahrtfachmann Heinrich Grossbongard gesprochen. Selbst Pilot, viele Jahre Chef von Cockpit der Pilotenvereinigung. Und die erste Frage war, Fachleute aus den USA sind unterwegs, die Boeing ist in der Diskussion, erst die Probleme bei der 737 MAX, jetzt mit dem Dreamliner schon wieder ein relativ neues Boeing-Muster. Da drängt sich die Frage auf, warum schon wieder Boeing? Zu Recht?
Nein, das würde ich in diesem Fall überhaupt nicht sehen. So, Boeing hat die bei der Entwicklung des Dreamliners ziemlich viel versemmelt. Es hat nachher auch Produktionsprobleme geben, also Qualitätsprobleme in der Produktion. Das ist aber Geschichte. Die 1300 Flugzeuge, die inzwischen ausgeliefert sind, sind völlig problemlos im Einsatz. Da gibt es von den Fluggesellschaften überhaupt keine negativen Rückmeldungen. Die Flugzeuge sind sehr zuverlässig und auch die Passagiere lieben sie.
Der Flugschreiber ist noch nicht gefunden. Wir wissen also nichts Wirkliches über die Absturzursache. Das wird auch noch dauern. Wenn wir auf der Basis Ihrer Erfahrungen spekulieren, Herr Grossbongard, was kann bei einem Start schiefgehen?
Nun, bei einem Start, das Häufigste, was schiefgehen kann, ist ein Triebwerksausfall. Der wird trainiert von den Piloten. Auch mit einem Triebwerk kommt ein Flugzeug sicher in den Himmel. Was wir hier sehen, ist außerhalb dessen, was nach meiner Erfahrung vorkommen kann. Das Flugzeug gewinnt keine Höhe. Es mangelt ihm ganz offensichtlich, laienhaft gesprochen, an Auftrieb. Es befindet sich in einem Sackflug, verliert da kontinuierlich in Höhe und sackt also wirklich von oben in diese Gebäude rein. Das ist ganz bitter.
Sie kennen dieses Video, dieser langsame Steigflug, dann das quasi Runtersacken, dann die Explosion. Was kann da los gewesen sein?
Da muss man wirklich abwarten, bis der Flugdatenschreiber geborgen ist, ob es sich um ein technisches Problem handelt, ob es sich um einen Fehler der Besatzung handelt, ob es eine Kombination aus beidem ist. Das weiß man zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und Ziel der Unfalluntersuchung ist herauszufinden, A, was war es? Und B, warum konnte das passieren? Denn nur wenn man weiß, warum etwas passieren konnte, kann man auch die Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um das in Zukunft auch auf anderen Flügen zu vermeiden.
Was üben Piloten, wenn es um Triebwerksausfälle bei Volllast unmittelbar nach dem Start geht?
Dieser Triebwerksausfall nach dem Start, der wird regelmäßig im Simulator geübt, weil der ist tatsächlich eine nicht einfach zu beherrschende Geschichte, weil es natürlich eine große Asymmetrie gibt. Die modernen Triebwerke, die entwickeln eine beachtliche Menge an Schub, und wenn da das eine zurückbleibt und das andere noch volle Leistung gibt, dann muss man damit schon klarkommen. Aber entscheidend ist, dass man für jeden Flug festlegt, bei welcher Geschwindigkeit der Start abgebrochen werden muss und abgebrochen werden kann, wenn technische Probleme auftauchen. Das wird für jeden Flug ausgerechnet. Das hängt ab von der Länge der Startbahn, vom Gewicht des Flugzeugs, von den Wetterverhältnissen, also Temperatur und Wind. Und das ist so gerechnet, dass dann eben wirklich ein Flugzeug, wenn technische Probleme auftauchen bei dem Take-off-Run, also bei der Beschleunigung des Flugzeuges, dass dann das Flugzeug sicher noch auf der Bahn zum Stehen kommt. Aber was dies gewesen ist, das weiß man nicht.
Der Pilot konnte ja noch einen Notruf absetzen, heißt es. Laut Flugdaten erreichte die Maschine dann etwa 200 Meter, bevor sie weggesackt ist. Ist bei einer solch geringen Höhe noch so etwas wie eine Notlandung möglich?
Nein, überhaupt nicht. Da ist überhaupt nicht dran zu denken. Der Notruf, der da abgesetzt worden ist, diente dazu, schon die Rettungskräfte zu alarmieren, zu versuchen, vielleicht aus Verzweiflung, da die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, um vielleicht noch ein paar Sekunden zu verkürzen.
Was wissen wir eigentlich über die Sicherheitsstandards bei Air India?
Air India war früher eine Fluggesellschaft im staatlichen Besitz und hatte keinen sonderlich guten Ruf. Klar, in Indien gibt es eine Menge Korruption, und das ist auch durchgeschlagen auf die Air India. Die Airline ist privatisiert worden vor einiger Zeit, ist übernommen worden von der Tata Group. Tata ist eines der großen indischen Industriekonglomerate, und die haben sehr viel an der Airline gearbeitet. Sie haben investiert, da ist das Produkt verbessert worden, die Passagiere, der Service an Bord, aber auch die technische Seite und die Ausbildungsseite. Nicht umsonst hat es die Air India inzwischen in die Star Alliance geschafft. Das heißt, sie erfüllt da die Qualitätsstandards, um mit einer Lufthansa oder einer Turkish Airlines oder einer United mithalten zu können.
Sagt der Luftfahrtfachmann Heinrich Grossbongard. Der OECD, also die Industriestaatenorganisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, geht es nicht schnell genug in Deutschland. Die Organisation hat einen frischen Länderbericht vorgelegt, der sich speziell mit der Lage im eigentlichen wirtschaftsstärksten Land Europas auseinandersetzt. Und die internationalen Fachleute haben der Bundesregierung drei Punkte mit auf den Weg gegeben. Nummer 1, Deutschland muss schneller werden und entschiedener werden bei Reformen. Nummer 2, es muss mehr Anreize geben, um Menschen in den Arbeitsmarkt zu holen, durch Einwanderung zum Beispiel. Und 3, der Gründergeist müsse wieder erweckt werden. Jan Zimmermann in unserem Hauptstadtstudio hat sich den OECD-Bericht mal vorgenommen.
Die deutsche Wirtschaft ist eine der stärksten der Welt, die drittgrößte Volkswirtschaft hinter den USA und China.
Aber in den letzten 5 bis 10 Jahren hat die deutsche Wirtschaft im Grunde aufgehört zu wachsen,
sagt Matthias Cormann, Generalsekretär der OECD. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen wie die Energiepreiskrise haben Deutschland schwer getroffen, bilanziert Cormann. Doch nach Jahren der Wirtschaftsflaute sieht er jetzt Licht am Ende des Tunnels. Für 2025 sagt die OECD ein Wirtschaftswachstum von 0,4% voraus. Im kommenden Jahr sollen es 1,2% sein. Die Gründe für das Wachstum? Die Kauflaune der Verbraucher soll sich verbessern, heißt es im Wirtschaftsbericht. Auch wegen des beschlossenen Sondervermögens von Union und SPD.
Positiv wiederum ist, dass die jüngste Reform der Haushaltsregeln in Deutschland die höhere Verteidigungs- und Investitionsausgaben ermöglicht, die innenpolitische Unsicherheit verringert hat. Und Sie können sehen, dass das jetzt langsam in die richtige Richtung geht.
Eine nachhaltige Wirkung werde das Ganze aber nur haben, wenn die Bundesregierung eine Reihe wichtiger Strukturreformen in Angriff nehme. Der Abbau von Bürokratie zum Beispiel, mehr Digitalisierung in der Verwaltung, niedrigere Steuern für Unternehmen und günstigere Energiepreise, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sieht sich in ihren Plänen bestätigt.
Viele von der OECD vorgeschlagene Reformen decken sich mit Vorhaben dieser Bundesregierung.
Die CDU-Ministerin kündigt an, vieles schon in Kürze auf den Weg zu bringen.
Daran arbeiten wir, steuerliche Entlastungen und Investitionsanreize, Stichwort Investitionsbooster, Senkung der Körperschaftssteuer, Reform der Einkommenssteuer, Vorteile für E-Autos durch steuerliche Absetzbarkeit, die wir verbessern und auch Maßnahmen noch vor dem Sommer für das Senken der Energiepreise.
Laut OECD müssen aber noch mehr Probleme gelöst werden. Der Reformstau im Renten- und Gesundheitssystem sowie der Fachkräftemangel. Dieser könne für die Wirtschaft zum großen Bremsklotz werden, wenn die Politik nicht gegensteuere, so die OECD. Generalsekretär Corman.
Da die Lebenserwartung steigt, wird Deutschland die Anreize für ältere Arbeitskräfte und ihren Verbleib im Arbeitsmarkt weiter verbessern müssen.
Frühverrentungsprogramme wie die Rente mit 63 bewirkten genau das Gegenteil und gehörten abgeschafft. Außerdem müssten mehr Frauen und Fachkräfte aus dem Ausland in den Arbeitsmarkt geholt werden. Was die Wirtschaft besonders belastet, die anhaltenden großen handelspolitischen Risiken. Der Zollstreit mit den USA sorgt bei den exportorientierten deutschen Unternehmern für viel Unsicherheit. Eskaliert der Streit, könnte er die innenpolitischen Wirtschaftsmaßnahmen der Bundesregierung wieder zunichte machen.
Die ARD-Infonacht.
In Bremerhaven, da tagen in diesen Tagen die Innenminister von Bund und Ländern. Ein wichtiges Thema: Gewalt gegen Jugendliche und Kinder. Und zwar Kinderpornografie. Da gibt es einen Punkt, auf den schon seit einigen Monaten ein paar Kolleginnen und Kollegen von Panorama und dem Investigativformat Steuerung F aufmerksam machen. Deutsche Strafverfolgungsbehörden lassen Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder massenhaft im Netz, obwohl sie einfach zu löschen wären. Und das soll sich auch erstmal nicht ändern. In NRW würde sich das der Innenminister Herbert Reul eigentlich wünschen. WDR-Kollegin Rebecca Link hat darüber mit dem CDU-Politiker gesprochen und sie wollte wissen, warum die Löschungen von kinderpornografischen Inhalten im Netz offenbar kein Thema beim Treffen der Innenminister ist.
Ich glaube schon, dass wir ein Stückchen weiterkommen werden. Es ist nicht so einfach. Wir sind so ein Privatunternehmen, die haben mir wirklich super Arbeit geleistet und haben mich auch nachdenklich gemacht. Die Damen und Herren aus dem Journalismus, von dem Sie eben gesprochen haben, das sind Privatleute. Die können das einfach löschen. Wenn der Staat sowas macht, dann kann er erst dann löschen, wenn er die letzte Spur verfolgt hat. Warum? Wir müssen uns immer erst darum kümmern, die Kinder zu retten, die Täter zu ermitteln und zu gucken, gibt da noch mehr hinter, steckt da noch mehr hinter. Und in dem Moment, wo man löscht, sind die Spuren weg. Und das macht es für uns ein bisschen schwieriger. Aber auf der anderen Seite können wir auch nicht tatenlos zusehen, dass dieser ganze Schmutz im Netz bleibt.
Ja, vielleicht hören wir uns das einfach nochmal zusammen an. Ich habe vorhin mit dem Kollegen Daniel Moosbrucker von Panorama geredet. Der schildert hier sehr eindrucksvoll, dass Sie da zu zweit eine ganze Menge geschafft haben.
Wir waren zwei Leute auf einer halben Stelle, ein Informatiker und ich als Journalist. Und wir sind in diese Foren reingegangen. Und man muss sich klar machen, das sind jetzt keine kleinen Internetforen, wo 20, 30 Leute abhängen. Also da sind hunderttausende Account-Registrierungen. Die operieren häufig über Jahre hinweg, diese Foren. Und wir haben eine Datenmenge von über 21 Terabyte aus dem Netz geholt.
Mit zwei Leuten. Also er hat gesagt, in den Behörden bräuchte man vielleicht ein paar mehr, 5, 6. Aber das ist etwas, was man wirklich nur schwer verstehen kann als Privatperson, warum das für die Behörden nicht machbar ist, Herr Reul.
Ja, das geht's mir genauso gegangen als die vor, ich glaube, anderthalb Jahren mir das erste Mal das vorgeführt. Da habe ich auch gedacht, der Fuß hat Problem. Zack, Löchchen aus. Notfalls mit dem Automaten. Und dann habe ich aber dazugelernt, dass das nicht ein technisches Problem ist, sondern ein sehr grundsätzliches Problem ist. Wenn Polizei, also Staat, die Stellen im Staat, die dafür zuständig sind, Gefahren abzuwehren, Gefahren zu verfolgen, wenn die löschen, dann löschen die alle Spuren. Und die Polizei, wenn sie sowas sieht, muss zuerst sich darum kümmern, das Kind, das betroffen ist, zu befreien. Zweitens, den Täter zu erwischen und vor Gericht zu bringen. Und drittens, zu gucken, gibt es da noch Querverbindungen zu irgendwas anderem. Und dann erst können die löschen. Und das macht die Sache so kompliziert. Trotzdem finde ich, müssen wir uns darum kümmern. Wir haben das, also auch wir in Nordrhein-Westfalen, wir haben das nicht so auf dem Schirm gehabt, weil für uns war das Wichtigste erstmal die Kinder retten.
Ja, aber ein massiver Teil von Gewalt, sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ja eben, dass diese Inhalte weiter verfügbar bleiben. Mhm. Das wissen wir ja. Darunter leiden die Betroffenen ganz wahnsinnig. Also ich kann schon verstehen, dass Sie sagen, die Spuren, die müssen irgendwie erhalten bleiben, aber trotzdem könnte man, also wir sind im Jahr 2025, wir werden ja wohl Möglichkeiten haben, die Inhalte aus dem Netz zu nehmen und die Spuren zu erhalten.
Die Frage stelle ich mir auch, und zwar seit anderthalb Jahren. Und ich bin auch kein Techniker und deswegen kann ich sie selbst nicht beantworten. Aber genau deshalb haben wir den Antrag gestellt. Genau deshalb machen wir Druck drauf. Und genau deswegen, weil es so kompliziert ist, glaube ich, kann es auch nicht jedes Land für sich selber machen, sondern es muss beim Bund, wir müssen das zusammen machen. Wir brauchen da volle technische Kompetenz. Die sind auch, es ist auch nicht so, da noch nichts passiert. Also sind, seitdem wir da hinterher sind, das über ein Jahr, beim BKA schon ganz schön ein Stück vorangekommen und weitergekommen, aber es bleibt ein Restproblem. Also Rest klingt ja so mickrig. Ein wichtiges Problem, das ich eben beschrieben habe. Insofern, jawohl, wir sind da dran. Ich bin auch sicher, dass wir da viel weiterkommen jetzt. Aber so einfach, wie es so dargestellt wird, zack, löschen, geht's leider nicht.
Naja, in der Praxis ja schon, wie wir gesehen haben. Ne?
Ja, aber mit den Konsequenzen verlinkt. Damit den Konsequenzen, dass wir möglicherweise irgendwelche Täter weiter im Netz weiterarbeiten lassen. Und das geht nicht.
Ja, es entsteht allerdings im Moment auch ein bisschen der Eindruck, als ob da einfach die Zuständigkeit ein bisschen hin und her geschoben wird. Ne? Also es gab ja zum Beispiel mal den Gedanken, das BKA soll sich drum kümmern. Die wollen das aber nicht so richtig.
Das habe ich ja gerade vorgetragen. Mhm. Wir haben angeregt, dass das BKA macht und BKA macht es auch. Also die wollen sich auch kümmern. Die weigern sich nicht mehr. Da sind wir drüber weg. Sondern es ist jetzt mehr eine Frage, wie wir es machen und wie wir es so abgesichert bekommen. Also zum Beispiel gibt es eine Variante, dass man die Daten in Speicher wegzieht, rauszieht und sichert und dann weiter daran arbeitet, aber sie aus dem Netz rausholt. Also es ist nicht so, als ob da keiner dran arbeitet, aber es ist eben nicht so einfach. Und mich verletzt das auch, weil ich finde, es ist eine wahnsinnige Belastung für diejenigen, deren Bilder darum kursieren. Und zwar Jahrzehnte später, aber das ist das Teufelszeug vom Netz. Was mal drin ist, ist drin. Und das mit dem Löschen ist richtig, notwendig, wird auch gemacht, da können Sie wirklich von ausgehen. Aber wir müssen vorher die Fragen absichern, dass uns da keine durchs Netz geht. Hm.
Herr Roll, ich weiß, ich belle ein bisschen den falschen Baum an, ne? Weil Sie gehören ja zu den Bundesländern, die sagen, wir wollen so eine Stelle haben. Ja. Trotzdem ärgert Sie das, dass das nicht so schnell geht.
Ja klar, ich bin so einer von der ungeduldigen Truppe, mir geht's nie schnell genug. Und gerade bei den Sachen. Aber habe ich gelernt, seitdem ich Innenminister bin. Du musst nicht nur eine tolle Idee haben und es muss nicht nur technisch gehen, sondern es muss auch noch alles sauber abgesichert sein und du darfst keinen Fehler machen. Du darfst nicht weiter zulassen, dass gerade in dem Bereich, wo Kindesmissbrauch unterwegs ist, auch nur irgendwas weitergeht. Sondern wenn du etwas aufgedeckt hast, dann musst du das systematisch bis in die letzte Ecke aufklären, damit du die ganze Bande aufhebst.
Sagt der Innenminister von Nordrhein-Westfalen Herbert Reul im Gespräch mit Rebecca Link vom WDR.
Der Stichtag.
Heute feiert der Schauspieler Gojko Mitisch seinen 85. Geburtstag. Er war in der DDR ein Superstar, der im Laufe seiner langen Filmkarriere den Titel Winnetou des Ostens bekommen hat. Miriam Benecke berichtet.
Tokai Ito reitet mit wehendem schwarzen Haar und nacktem Oberkörper durch die Prärie. Er ist unterwegs, um seinen Vater zu rächen. Der wurde von dem weißen Ganoven Red Fox ermordet.
Wer bist du?
Tokai Ito. Häuptling beim Stamme der Dakota.
Der Film Die Söhne der großen Bären lief ab 1966 in den Kinos der DDR rauf und runter. Darsteller von Tokai Ito ist der 25 Jahre alte, muskulöse Gojko Mitisch. Es ist die Rolle, die ihn im Osten zum Star machen wird. Mitisch wird im Jahr 1940 im Süden Serbiens, damals noch Jugoslawien, geboren. Er studiert an der Sporthochschule in Belgrad. Dort werden Komparsen für internationale Filmproduktionen gesucht. Mitisch arbeitet als Stuntman und bekommt 1963 seine erste kleine Rolle. Ausgerechnet im BRD-Western Old Shatterhand mit Lex Barker und Pierre Brice. Der Film wird in Jugoslawien gedreht. Mitisch spielt einen Apachenkrieger und wird auch für den Nachfolgewestern Unter Geiern engagiert. Doch Star des Films ist natürlich weiter der Winnetou-Darsteller Pierre Brice.
Winnetou kommt wieder. Freuen Sie sich auf einen der schönsten Filme der berühmten Karl-May-Serie.
Angespornt vom Erfolg der westdeutschen Filme setzt auch die DEFA, das volkseigene Filmstudio der DDR, in den 1960er Jahren auf sogenannte Indianerfilme. Gleich für den ersten Film, Die Söhne der großen Bären, engagiert die DEFA Gojko Mitisch als Hauptdarsteller.
Ich kam rein, fragte der Produzent, können Sie reiten? Ich sage, ja, ich kann mich schon aufs Pferd festhalten. Was, Sie sprechen Deutsch? Ich sage, ich hatte im Gymnasium schon Deutsch gehabt, ich habe schon gedreht mit Deutschen, also ich verstehe, was Sie sagen. Auf Tokai Ito, die waren so verzweifelt und So war ich engagiert.
Von da an bekommt Mitic fast jede Hauptrolle. Während in den BRD-Jugendzimmern Poster von Pierre Brice hängen, sind die DDR-Teenies von Gojko Mitic verzaubert. Sogar singen kann er.
Lösch das Feuer, die Sonne weckt die Pferde.
Nach der Wende wird Gojko Mitic dann doch noch zum gesamtdeutschen Winnetou. Er ist der Nachfolger von Pierre Brice bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. In mehr als 1000 Vorstellungen reitet er als Apachenhäuptling durch die felsige Theaterkulisse und lässt seine Silberbüchse sprechen. 2006 ist Schluss. Aber Gojko Mitic spielt bis heute weiter in Theater-, Film- und Fernsehproduktionen mit. Geboren wird der Winnetou des Ostens heute vor 85 Jahren.
Der Stichtag von Miriam Benecke.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn. Das diesjährige Duell um die deutsche Basketballmeisterschaft steht fest. In der Finalserie treffen der Meister von 2023 Ulm und der Meister von 2024 Bayern München aufeinander. Die Münchner hatten schon Anfang der Woche das Ticket fürs Endspiel gelöst und die Halbfinalserie gegen Heidelberg gewonnen. Nun hat Ulm nachgezogen. Im entscheidenden fünften Spiel gab es einen 91-84 Erfolg gegen Würzburg. Um einen Titel geht es auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Slowakei. Der Auftakt in die Gruppenphase lief schon mal vielversprechend. 3:0 Sieg gegen Slowenien. Mara Tellmann erzählt mehr.
Mit einem Dreierpack schießt Nick Woltemade die deutschen Junioren zum Auftaktsieg. Vor rund 4000 Zuschauern in Nitra überzeugte das deutsche Team vor allem mit Effizienz. Denn auch die Slowenen hatten Chancen. Die beste Mitte der ersten Halbzeit mit einem Konter. Schlussmann Atubolo hielt die Führung aber fest. Denn erst wenige Minuten zuvor traf der Stuttgarter zum ersten Mal. Sicherheit gab das aber nicht. Der Außenseiter hatte plötzlich mehr vom Spiel, aber eben keinen Woltemade. Kurz vor dem Pausenpfiff traf der Stürmer zum 2:0. In Hälfte 2 passierte nicht mehr viel, außer einem klaren Foul der Slowenen im eigenen Strafraum. Woltemade traf sicher zum Endstand von 3:0.
Und weiter geht's dann am Sonntag mit dem zweiten Gruppenspiel. Gegner ist Tschechien. Die besten zwei Teams dieser Vierergruppe schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Früher bei der deutschen U21 hat auch Leroy Sané gekickt. Mittlerweile ist er 29 Jahre alt, A-Nationalspieler und trägt bald das Trikot von Galatasaray Istanbul. Sané hat nämlich beim türkischen Meister bis 2028 unterschrieben. Aber bis zum 30. Juli steht Sané noch beim FC Bayern unter Vertrag. Heißt, er reist jetzt in die USA und wird den Münchnern für die drei Gruppenspiele bei der Club-WM sowie das Achtelfinale zur Verfügung stehen. Die Qual der Wahl hatte der Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen Christian Wück. Nun steht fest, wen er zur Europameisterschaft in der Schweiz mitnehmen wird. Martina Knief.
Mit einem Kader ohne große Überraschungen geht er in sein erstes Turnier mit der Frauennationalmannschaft. Gesucht wurde die richtige Mischung zwischen Jung und Alt, zwischen Erfahrung und jugendlichem Schwung. 7 Spielerinnen sind erstmals bei einem Turnier mit der A-Nationalmannschaft dabei. Die erfahrenen Stützen um Kapitänin Julia Gwin, eine von 7 Fußballerinnen von Bayern München, bilden den Kern des Teams. Die Jungen, wie die Münchnerin Franziska Kett, stehen für die Unbekümmertheit, die nötig ist, um das große Ziel zu erreichen.
8-mal haben die DFB-Frauen schon den EM-Titel geholt, zuletzt 2013. Vielleicht klappt es ja jetzt nach langer Durchstrecke bei der EM in der Schweiz. Auftaktgegner am 4. Juli ist Polen. Jetzt machen wir einen Abstecher zur Leichtathletik und nach Oslo. Da gab es ein Diamond League-Meeting und eine neue Weltbestleistung. Der Norweger Carsten Warholm war über die 300 Meter Hürden so schnell wie noch niemand zuvor. Die 300 Meter Hürden sind zwar keine olympische Distanz, aber Warholm hat schon früh in der WM-Saison gezeigt, dass er immer noch allen voraus ist. Was die Highlights aus deutscher Sicht waren, erzählt unser Kollege Jan Möller.
Ja, das war schon wieder der Lauf von Robert Faken. Vergangene Woche in Rom hat der Leipziger schon den deutschen Uraltrekord über die 1500 Meter geknackt und nun die nächste Bestmarke über die Meile, also über etwas mehr als 1600 Meter. Das ist zwar keine olympische Distanz, aber es war auch hier wieder ein Weltklassefeld und Faken ist wieder schlau gelaufen, hat vorn mitgemischt. Am Ende ist er als Fünfter ins Ziel gekommen, nach 3 Minuten 49 Sekunden und 12 Hundertsteln. Also Robert Faken ist gut drauf, schon früh in dieser WM-Saison. Und gut drauf war in Oslo auch Max Hess, der Dreispringer. Der ist Dritter geworden, ist an die 17-Meter-Marke rangesprungen und stark auch Lea Meyer, die hat als Vierte über die 3000-Meter-Hindernis eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt. Früh zu Ende war das Rennen dagegen für Gesa Krause, die ist gestürzt. Es war ihr erster Wettkampf auf der Bahn in diesem Jahr, also unglücklicher Auftakt für die deutsche Rekordhalterin in dieser Disziplin.
Und weiter geht's dann am Sonntag mit dem nächsten Diamond League Meeting und zwar in Stockholm.
Der Sport mit Moritz Kühn hier in der ARD Infonacht.
Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Olaf Knapp. Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Indien gehen die Ermittlungen zur genauen Anzahl der Todesopfer weiter. Nach jüngsten Angaben der Polizei sind mindestens 240 Menschen ums Leben gekommen. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Nach Behördenangaben sollen DNA-Abgleiche endgültige Sicherheit verschaffen. Die Bergung der Leichen sei so gut wie abgeschlossen, sagte der indische Innenminister Shah. Dass von den 242 Insassen der Unglücksmaschine einer überlebt habe, sei eine gute Nachricht. Alle übrigen Passagiere und Crewmitglieder kamen ums Leben. Das bestätigte die Fluggesellschaft Air India. Wie viele Menschen am Boden ihr Leben verloren haben, ist weiterhin unklar. Das Flugzeug hatte kurz nach dem Start vom Flughafen in Ahmedabad im Westen Indiens an Höhe verloren und war in ein Gebäude gestürzt.
Israel steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einem erneuten Angriff auf den Iran. Wie das Wall Street Journal schreibt, könnte der Militärschlag bereits am Sonntag erfolgen, falls der Iran bei den Verhandlungen über sein Atomprogramm nicht einlenkt und die Produktion von spaltbarem Material stoppt. Das Blatt beruft sich auf amerikanische und israelische Regierungsmitarbeiter. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat die EU russisches Flüssiggas im Wert von knapp 33 Milliarden Euro importiert. Das geht aus einem Bericht des Magazins Stern hervor, das sich auf Zahlen des Europäischen Statistikamts beruft. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann, forderte ein Ende der Einfuhren. BSW-Chefin Wagenknecht sprach mit Blick auf den Stopp von russischem Pipeline-Gas von einer Doppelmoral der Sanktionspolitik. Im Bundesrat ist heute eine Gesetzesinitiative aus Niedersachsen Thema, die die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern erleichtern soll. Städte und Gemeinden müssen die Betreuung vom kommenden Jahr an auch in den Ferien sicherstellen. Das stellt viele Kommunen vor Probleme. Aus Berlin, Benjamin Großkopf.
Bisher dürfen nur Kitas, Horte und Schulen die Ferienbetreuung anbieten. Und nicht alle von ihnen haben absehbar die entsprechenden Möglichkeiten. Die Lösung, die Niedersachsen in der Gesetzesinitiative jetzt vorschlägt, die Anforderungen werden gesenkt, heißt, auch sogenannte niedrigschwellige Angebote der Jugendarbeit, die es in den Ferien sowieso schon gibt, können künftig die offizielle Betreuung übernehmen. Also Häuser der Jugend, Sportvereine oder Jugendgruppen, die in den Ferien sowieso etwas mit Kindern unternehmen.
Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht überall klar, bei Werten zwischen 16 und 9 Grad. Am Tage viel Sonne, im Süden und Westen 27 bis 34 Grad, im Norden und Osten 20 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Da haben wir eine Entwarnung für die A4 Chemnitz Richtung Görlitz. Es ist kein Falschfahrer mehr zwischen Dresden-Altstadt und Pulsnitz unterwegs. Die A1 Fehmarn Richtung Lübeck zwischen Pansdorf und Rathekau. Hier haben wir eine Sperrung wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr.
Die ARD Infonacht.
Mit Milat Kupay. Überfischung, Übersäuerung, Plastik, das sind nicht die einzigen Belastungen für die Meere. Laut dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung liegen mehr als 1,6 Millionen Tonnen konventionelle und chemische Munition auf dem Boden der Nord- und Ostsee. Diese setzen giftige Stoffe frei, wie Blei oder Quecksilber. Zunehmende Korrosion verschärft das Problem. Also es ist klar, die Munition muss raus aus dem Meer. Ein Pilotprojekt im letzten Jahr hat erstmals gezielt Munitionsreste geborgen aus der Lübecker Bucht.
Bei der Ozeankonferenz in Nizza will das Projekt nun die Expertise teilen, die jetzt in vielen Jahren der Planung und Forschung entstanden sind. Caroline Düller berichtet.
Bomben, Granaten, Artilleriegeschosse. Auf dem Meeresboden der Nord- und Ostsee liegt so ziemlich alles, was es im Ersten und Zweiten Weltkrieg an Munition gab. Und das sei ein riesiges Umweltproblem, erklärt Jens Greinert vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Es ist deswegen ein Umweltproblem, weil die Sprengstoffe oder auch die chemischen Kampfstoffe wie Tabun, Senfgas, solche Sachen, die sind einfach giftig. Und die Sprengstoffe ist also eine Mixtur aus unterschiedlichen Chemikalien und die sind karzinogen und mutagen, krebserregend und genschädigend. Das möchte man einfach nicht in der Umwelt haben.
Studien haben gezeigt, dass sich zum Beispiel Reste von TNT in der Leber und im Muskelgewebe von Fischen ansammeln. Welche Umwelteinflüsse die Munitionsaltlasten genau haben, daran forscht Jens Greinert seit rund 10 Jahren.
Wie das in der Nahrungskette rauf und runter geht mit den Schadstoffen oder eben auch nicht, wie schnell eventuell sich eine Muschel auch wieder regeneriert und dann doch überlebt und sagt, boah, 3 Tage saures Wasser und ich bin frei von TNT. Und wir sind insbesondere dabei, Monitoring zu machen, also wiederholte Messungen zu machen, um zu schauen, wie die Schadstoffbelastung, insbesondere im deutschen Osten, sich über die Zeit verändert.
Durch langsame, aber stetige Zersetzung könnte die Schadstoffbelastung steigen. Die Experten am Geomar schätzen, dass etwa 1,6 Millionen Tonnen Altmunition in Nord- und Ostsee liegen. Wo die liegen, weiß man inzwischen sehr genau, aber nicht, ob es möglicherweise noch mehr gibt. Mareike Keller ist am Geomar für die Kartierung der Altmunition zuständig.
Das wissen wir leider nicht, weil es keine gesicherte Zahl gibt. Aber da arbeiten wir halt auch dran. Also wir versuchen wirklich auch mit unseren Daten so eine Massenabschätzung zu machen. Wir können halt nur Munition sehen, die an der Oberfläche ist. Alles, was im Sediment liegt, ist viel, viel schwieriger zu detektieren.
Neben den Umweltrisiken sind die Munitionsreste auch eine potenzielle Bedrohung für die Schifffahrt, die Fischerei und können ein internationales Sicherheitsrisiko sein. 2023 hatte die Bundesregierung ein Sofortprogramm aufgelegt, um die Altmunition zu bergen und dafür 100 Millionen Euro bereitgestellt. Letztes Jahr wurden in einem Pilotprojekt etwa 50 Tonnen aus der Lübecker Bucht gehoben. Alles machbar, sagt Jens Greinert, bleibt nur noch die Vernichtung zu klären.
So, und diese Vernichtung muss organisiert werden, da müssen technische Kapazitäten geschafft werden, die idealerweise da passieren, wo die Munition geräumt wird, also auf See.
Dafür soll, ebenfalls als Teil des Sofortprogramms, eine mobile, schwimmende Plattform gebaut werden.
Die soll Ende 26 stehen und dann soll die auf See, nachdem geräumt wurde, also hochgehoben wurde, soll dort Munition, kann man sich so vorstellen, klein geschnitten werden in kleine Teilchen und dann wird der Sprengstoff daraus verbrannt. Und die Abgase werden gereinigt, das ist auch nicht ganz so einfach, kann man aber machen, gibt's auch technische Lösungen. Aber das auf See zu machen, wurde noch nicht getan.
Bei der Ozeankonferenz hat Deutschland das Sofortprogramm zur Munitionsbergung vorgestellt und möchte in Nizza die Expertise teilen, die in den Jahren der Planung und Forschung gewonnen wurden.
Wirtschaft.
In Paris läuft derzeit Europas größte Tech-Messe. Tausende Start-ups und Aussteller, 160.000 Besucher werden erwartet. Bis zum 14. Juni geht das Ganze. Über künstliche Intelligenz, Made in Europe und amerikanische Investments berichtet Julia Borutta.
Unabhängig werden, sichere KI-Lösungen anbieten, das treibt viele Unternehmen auf der VivaTech um. Das deutsch-französische Start-up Context AI etwa, das seinen Sitz in Saarbrücken hat, entwickelt eine sichere Plattform für generative KI. Denn, so Geschäftsführer Thorsten Kathöfer,
diese Sicherheitsproblematik sorgt dafür, dass viele deutsche und europäische Unternehmen diesen Schritt in die generative KI im Moment fürchten.
Context AI arbeitet deshalb an einer Anwendung, die es Unternehmen ermöglicht, mit KI aus den eigenen Daten Textinhalte zu erzeugen, aber ohne Gefahr zu laufen, dass die sensiblen Informationen dauerhaft an das KI-Modell abfließen, das die Daten verarbeitet. Context AI bietet also eine Art digitales Bollwerk. Konkret?
Wenn man ein Sprachmodell fragt, wie kann ich denn die Maschine AB bedienen, was passiert denn, wenn ich diese Fehlermeldung bekomme, all das können wir da ablegen. Und man möchte als Unternehmen nicht, dass die Konkurrenz das bekommt. Also das ist einfach eins der Kernthemen.
Die Kontrolle über die Daten. Genau das ist auch das Thema des französischen Softwareentwicklers Mistral AI, des Shooting-Stars der europäischen KI-Branche. Das französische Unternehmen hat große Open-Source-Sprachmodelle entwickelt und eine ernstzunehmende Konkurrenz zu ChatGPT auf den Markt gebracht. Und auf der VivaTech hat Arthur Mensch, der 32-jährige Chef von Mistral AI, einen neuen Coup gelandet. Gemeinsam mit Jensen Huang, dem US-amerikanischen Chef des weltweit größten Chipherstellers Nvidia, wird Mistral AI eine europäische Cloud entwickeln. Auf großer Bühne im Kuppelsaal des Messegeländes erklärt Mensch, warum diese Partnerschaft für Europa so wichtig sei. Zunächst geht es einfach um Kultur. Durch KI erzeugte Sprache und Texte werden unsere Art zu denken formen. Wir müssen sie an unsere Kultur anpassen. Zweitens geht es um strategische Fragen. Wir können nicht fremden Einheiten den Schlüssel über unsere kritische Infrastruktur überlassen. Und drittens können wir die europäischen Unternehmen stärken, indem wir das digitale Ökosystem stärken. Nvidia wird eigenen Angaben zur Folge mehrere Milliarden Euro in die Partnerschaft mit Mistral AI stecken. Schließlich ist Europa ein vielversprechender Markt. Darüber hinaus aber scheint Nvidia-Chef Jensen Huang überzeugt davon, dass Europa unabhängiger werden muss.
A country can outsource a lot of things, but outsourcing all of your intelligence makes no sense.
Es gibt keinen Anlass, das outzusourcen. Alle Fähigkeiten sind vorhanden. In der angespannten geopolitischen Lage ein nachgerade unglaublicher Ratschlag aus dem Mund eines Amerikaners. Ein Ratschlag, den Frankreichs tech-begeisterter Präsident Emmanuel Macron entsprechend feiert. Wir wollen unsere eigene Cloud, unsere Datacenter und die gesamte Infrastruktur, die wir brauchen, um unsere Intelligenz und Diversität zu erhalten. Und deshalb ist die Partnerschaft zwischen Mistral AI und Nvidia für mich historisch. Nvidia verspricht, die KI-Rechenkapazität in Europa um den Faktor 10 zu erhöhen.
Pflegekräfte dringend gesucht. Das ist eine Stellenanzeige, die wohl so fast jedes Seniorenheim in Deutschland aushängen hat. Die Personalnot ist groß. In Dortmund gehen die städtischen Seniorenheime jetzt neue Wege. Sie haben ein Ausbildungshaus mit 32 Betten eingerichtet und das von den Pflegeschülerinnen und Schülern eigenverantwortlich geleitet wird. Die Auszubildenden übernehmen dort im Wechsel die verschiedenen Aufgaben, von Schichtleitung bis zur Essensausgabe. Sonja Gerhardt hat sich vor Ort mal für unsere Deutschland-Reportage einen Eindruck verschafft.
Herr M. hat gestern nicht gut geschlafen, war wach um 3 Uhr, hat Novalgien bekommen.
Omnia Guessab leitet heute die Frühschicht. Gemeinsam mit anderen Pflegeschülerinnen und einigen Ausbilderinnen sitzt die 21-Jährige im Besprechungszimmer. Omnia ist im zweiten Lehrjahr zur Pflegefachkraft. Im Ausbildungshaus der Dortmunder Seniorenheime kümmert sich die zierliche junge Frau mit den freundlichen dunklen Augen heute um die Schichtübergabe und teilt ihre Kolleginnen für die jeweiligen Wohnbereiche ein.
Viola, gehst du nach oben heute? Ja. Weil gestern warst du unten.
Ich finde richtig gut, wenn ich Schichtleitung mache. Ich kann vieles lernen. Ich habe das oft gemacht, deswegen jetzt, ich weiß, dass ich eine Verantwortung habe und so, aber ich weiß, wie kann ich mit das umgehen.
Ihr Selbstvertrauen bekommt Omnia vor allem dadurch, dass sie als Pflegeschülerin im Ausbildungshaus von Anfang an eigenständig arbeiten durfte. Bei Fragen und Unsicherheiten stehen ihr und den anderen Auszubildenden examinierte Pflegefachkräfte ständig zur Seite.
Ich würde jetzt zum Beispiel bei dir Blutzucker messen und Schritt für Schritt auch erklären. Genau.
Jacqueline Stepniak steht kurz vor ihrem Examen zur Pflegefachkraft. Die 29-Jährige will mit Omnia nochmal Details einer Blutzuckermessung durchgehen. Die Kollegin ist dabei ihre Testperson. Die beiden Pflegeschülerinnen haben sich in eine gemütliche Sofaecke zurückgezogen.
Es piekst jetzt einmal. Tat's weh?
Ja.
Echt? So, den Finger streifen, nicht drücken.
Miteinander üben, sich über einzelne Aufgaben austauschen. Auch dafür haben die beiden Auszubildenden während ihrer Schicht Zeit.
Dadurch, dass wir ja so viele Schüler im Dienst sind, können wir uns da gut aufteilen. Oder halt bei der Übergabe auch sagen, so, hey, ich möchte heute mal das und das ausprobieren. Wer könnte das mit mir machen halt, dass wir da uns auch die Zeit nehmen können.
Haben Sie eigentlich Hunger so langsam? Was meinen Sie, wenn ich Ihnen ein bisschen Essen hier hinstelle, vielleicht kommt der Appetit?
Ja, das können Sie mal versuchen.
Jacqueline und Omnia schauen als nächstes nach dem Bewohner, dem es momentan nicht gut geht. Sie werden dabei begleitet von Isabella Barz.
Der Arzt kommt morgen, der schaut nach Ihnen wegen Ihrem Schwindel. Und dann hoffen wir, dass es ganz schnell auch wieder besser wird. Ne?
Ja, hoffen wir.
Isabella Barz ist eine von 10 Praxisanleiterinnen im Dortmunder Ausbildungshaus. Das sind Fachkräfte, die den Pflegeschülerinnen ständig zur Seite stehen.
Man dokumentiert das, auch mit den Schülern bespricht man das. Klar ist in dem Sinne dann auch wichtig, dass die Schüler wissen, Schwindel in erster Linie Getränke anreichen, Wegbegleitung, also Sturzprophylaxe. Andererseits müssen wir natürlich dann auch irgendwann den Arzt informieren, dass vielleicht auch der Medikationsplan abgeglichen wird. Das haben wir dann heute Morgen schon gemacht.
Das Konzept des Ausbildungshauses überzeugt Isabella Barz.
Man hat mehr Zeit. Ne? Man kann wirklich, Omnia und ich haben heute eine 1:1-Betreuung. Ich laufe mit ihr mit, wir machen alles gemeinsam. Früher in den anderen Häusern war es halt so, die Praxisanleitung war halt auch oft in die Pflege mit eingebunden. Das mit den Azubis lief so nebenher. Das ist halt hier nicht so.
Sie selbst kennt das Modell von Beginn an. Vor 3 Jahren starteten die städtischen Seniorenheime in Dortmund mit dem Versuch einer Ausbildungsstation, die von Pflegeschülern eigenständig geführt wurde. Die Umsetzung wurde so erfolgreich, dass nun ein ganzes Ausbildungshaus eingerichtet wurde, erzählt Isabella Barz.
Ich habe ja hier auch meine Ausbildung gemacht in dem Haus, hatte auch mein Examen und kenne auch das alte System. Und ich habe dann auch direkt gesagt, wenn ich mal ausgelernt bin, ich möchte unbedingt Praxisanleiter werden und hier arbeiten.
Die Praxisanleiterinnen, wie Isabella Barz, sind nicht wie sonst üblich in Schichten für die Versorgung der Bewohner mit eingeteilt. Sie sind gezielt für die Begleitung der Pflegeschülerinnen verantwortlich. Dafür haben die städtischen Seniorenheime ihr Personal umverteilt. Anfangs gab es viel Skepsis, ob die Idee aufgehen würde, gibt Kai Rasch zu, der Leiter des Ausbildungshauses.
Wir hatten Bedenken, dass Auszubildende das Projekt nicht mitziehen. Wir hatten Bedenken, dass Bewohner sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich von Auszubildenden die ganze Zeit versorgt werde. Dass Angehörige sagen, ich möchte das nicht. Daraus hat sich auch Skepsis ergeben, die sich aber komplett in Luft ausgelöst hat.
Die nächste Zahl, die 64.
In einem großen Saal mit Blümchentapete und einem Flügel in der Mitte sitzt eine Gruppe Senioren auf dunklen Holzstühlen an einem langen Tisch und spielt das Lotteriespiel Bingo. Mit dabei sind die Pflegeschülerinnen Jacqueline und Omnia. Auch die Freizeitgestaltung im Haus gehört zu ihren Aufgaben.
Vielleicht wird's ja besser mit der 66.
Hier.
Oh. Ja. Frau Gatzer, die 66 ist dabei.
32 Bewohnerinnen und Bewohner leben im Ausbildungshaus. Margret Gatscher ist seit einem halben Jahr hier. Die 78-Jährige und ihre Angehörigen haben keine Bedenken, dass sie hier hauptsächlich von Azubis versorgt wird. Im Gegenteil.
Wir müssen es ja auch lernen, ne? Wie die Patienten, sag ich mal, so ticken, wie man die annimmt. Ne? Meine Kinder sind mit mir zufrieden mit dem Haus. Ja, ich fühle mich auch wohl. Ja, ich fühle mich angenommen, aufgenommen, ernst genommen.
Sollen wir direkt in den Speisesaal gehen?
Ja,
ist ja jetzt auch langsam die Zeit.
Während Margret Gatscher von Pflegeschülerin Omnia zum Mittagessen in den Speisesaal begleitet wird, zieht sich Jacqueline Stepniak ins Besprechungszimmer zurück.
Also ich bekomme ja quasi einen Bewohnernamen gesagt halt. Geht es denn dann sofort los mit dem Schreiben oder habe ich dann erstmal so Vorbereitungszeit? Ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft.
Also das läuft so ab, dass du am ersten Tag halt dieses und den Maßnahmenplan schreibst.
Mit einem Aktenordner setzt sich die 29-Jährige an einen Tisch und geht mit 2 der Praxisanleiterinnen Fragen durch, die Jacqueline vor ihrer Abschlussprüfung noch beschäftigen. Auch dafür ist während der Schicht Zeit.
Hast du dann ungefähr eine halbe Stunde Zeit, die Informationen zu holen?
Okay.
Genau.
Die städtischen Seniorenheime in Dortmund als Betreiber des Ausbildungshauses haben erkannt, wie wichtig es ist, attraktive Bedingungen zu schaffen, damit die angehenden Pflegekräfte die 3-jährige Ausbildung auch zu Ende bringen. Laut Statistischem Landesamt ist die Abbrecherquote in der Pflegeausbildung in NRW mit 40% viel zu hoch. Angebote wie die des Ausbildungshauses steuern dem entgegen, ist Pflegeschülerin Jacqueline Stepniak sicher.
Das Größte, was ich hier lernen konnte, ist halt so punkto Selbstständigkeit. Also weil man ja halt viel selbstständiger ist als auf den normalen Wohnbereichen als Schüler. Ich glaube, da hat mir die Ausbildungsstation echt viel weitergeholfen. Also mittlerweile mache ich die Schichtleitung auch komplett alleine und brauche kaum noch mehr so Rückfragen zu stellen. Und das gibt mir natürlich auch jetzt Sicherheit. ja, dass ich jetzt bereit bin, ins Berufsleben zu gehen.
Und diesen Weg will die junge Frau auf jeden Fall weitergehen.
Halten Sie meine Hand schön fest. Gleich ist er auch wieder aufgewärmt.
Ja, ich merke schon, von der Vorderseite schon Wärme.
Für mich ist das einfach der schönste Beruf. Ich gehe gerne zur Arbeit. Natürlich spielt da auch eine große Rolle, was für ein Team man hinter sich stehen hat. Halt. Aber für mich ist das einfach total erfüllend und ja, ich liebe es einfach.
Vor Einführung des neuen Konzeptes habe er vielleicht 5 Bewerbungen pro Jahr für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft auf den Tisch bekommen, sagt der Leiter der Einrichtung Kai Rasch. Heute seien es 10 pro Woche. Und auch in der Pflegebranche stoße das Konzept auf Interesse.
Wir werden schon beobachtet. Also so, dass man halt eben hinter die Kulissen sehen will und sich das Ausbildungshaus ansehen möchte, sich das Konzept mit uns zusammen durchsprechen möchte, das erleben wir schon.
Du hast jetzt die Mittagsmedikation vorbereitet, ne?
Genau, der hat jetzt seine Morgensmedikation eingenommen. Die hat er ja heute Morgen verweigert.
Die 21-jährige Omnia Guessab kontrolliert zum Ende ihrer Schicht die vorbereiteten Medikamente, bevor sie gleich an die Bewohner verteilt werden. Neben ihr steht eine Praxisanleiterin zur Absicherung. Den Pflegeschülerinnen gefällt die Selbstständigkeit im Dortmunder Ausbildungshaus bei gleichzeitig engmaschiger Betreuung durch erfahrene Fachkräfte. Auch Omnia, die bald ins letzte Lehrjahr kommt.
Ich finde mich richtig bereit für meine Prüfung. Und als Schichtleitung habe ich viel gelernt. Wenn zum Beispiel ein Bewohner wieder ins Haus kommt vom Krankenhaus, da gibt es Entlassungsbericht, du musst Apotheker, Medikamente, also viel gelernt. Und ja, finde ich richtig schön.
Die Deutschland-Reportage heute aus Dortmund von Sonja Gerhardt war das. Kultur. Nell Sink, 1964 in Kalifornien geboren, jobbte unter anderem auf dem Bau und in Tel Aviv als technische Zeichnerin. Lange schrieb sie nur für sich, bis der Schriftsteller Jonathan Franzen sie ermutigte, ihre Texte zu veröffentlichen. Ihr Debüt The Wall Creeper, auf Deutsch Der Mauerläufer, erschien 2013. Später folgten Das Hohe Lied und Avalon. Jetzt ist ihr neuer Roman Sister Europe erschienen. Katrin Krämer hat ihn gelesen.
So richtig gerne begleitet man die handelnden Figuren nicht in diese ungemütliche Berliner Februarnacht. Es ist kühl und regnerisch. Man möchte keinen Hund vor die Türe jagen. Schon gar nicht den majestätischen Großpudel Mephisto. Des überzüchteten Pudels Kern ist, dass auch er kaltes, feuchtes Wetter nicht verträgt.
Er war 7 Jahre alt und lebhaft und trug sein schwarzes Fell in Lammschuhe mit Schnurrbart, Knoten auf dem Kopf und Puscheln an allen Extremitäten. Ein weicher, rabenschwarzer Flaum, der seine empfindliche Haut vor der Sonne schützte.
Der Hund ist aber nur eine Begleiterscheinung im Roman. Als Livias Beschützer darf er aber mit zu einem Kulturevent ins Berliner Interconti Hotel. An diesem Abend trifft Livia hier ihren alten Freund, den Kunstkritiker Demian. Zur Literaturpreisverleihung wird Demians Freund Toto und sein Internetdate Avancia ebenso kommen wie Demians Sohn Kilian. Der 15-Jährige nennt sich inzwischen Nicole, weil er gerade dabei ist, vielleicht doch eventuell lieber, aber sicher ist er nicht, eine Frau zu werden. Demian hadert mit Kilians Entscheidung, lässt es sich aber nicht anmerken, weil ihn das uncool machen würde und politisch total unkorrekt wäre. Demians Frau, Kilians Mutter Harriet, schaut der Tochter Werdung des Sohns gleichgültig zu.
Die Reaktion ihrer Mutter war eher ein »Was immer du sagst, Schätzchen«. Und Nicole fragte sich, ob sie ihr überhaupt zugehört hatte.
Überhaupt lässt Nell Sink ihre Figuren viel aneinander hin, statt miteinander reden in dieser Nacht, die der langweiligen Preisverleihung folgt. Die Auszeichnung ging übrigens an den arabischen Autor Massoud. Das Geld wurde von der Emirs Witwe Naema gestiftet. Aber statt ihrer ist ihr schwuler Neffe Prinz Radi anwesend. Der zieht anschließend mit den Zufallsbekanntschaften durch die Nacht. Vorher versucht er aber noch, Kilian Nicole zu verführen, die es unbedingt darauf anlegt, erste sexuelle Erfahrungen zu machen. Aber der Prinz zögert.
Er wollte nicht, dass es zu einfach war. Außerdem hegte er einen Widerwillen gegenüber hübschen, weißen Oberschichtjungs, die ihr Geschlecht wechselten. Eigentlich tauschten die ihre Privilegien doch gegen ein Schild ein, auf dem »Tritt mich« stand, dass sie in Nicoles Alter aber jederzeit wieder ablegen konnten.
Spoiler, man wird es nicht miteinander treiben, aber man lässt sich treiben in dieser meandernden Geschichte. Und aus dieser Ereignis- und Ziellosigkeit besteht im Wesentlichen die dünne Handlung. Sinks Figuren sind Gestalten, die nicht wissen, wohin mit sich, die anscheinend auch nicht einmal auf der Suche nach etwas sind. Diese Gemengelage gibt Sister Europe etwas ungeheuer Trostloses. Dass Nell Sink Gesellschaftssatire kann, hat sie in ihren früheren Romanen bewiesen. in Sister Europe. Titelgebend ist ein für den Roman bedeutungslos bleibender Song der englischen Punkrock-Band The Psychedelic Furs, gibt die Autorin uns zumindest punktuelle Gesellschaftskritik mit auf den Weg. Weil die Literaturpreisstiftende, ominöse Naema kaum Rückmeldungen auf ihre Einladung bekommen hat, wird Demian gebeten, so viele Leute wie möglich mitzubringen. Aber im Februar scheint es schwierig zu sein, jemanden zu finden, denn alle jetten, Klimawandel her oder hin, durch die Welt.
Die Leute mussten ja unbedingt Skifahren, in der Sonne liegen, in Übersee unterrichten und an Konferenzen und Gipfeln teilnehmen, ausnahmslos in deutlich lieblicheren Gefilden.
Dass ihre eigenen Romanfiguren von Charakteren zu sprechen, wäre falsch, weil bei den nomadischen Existenzen kaum Innenleben beschrieben wird, dass sich ihre eigenen Romanfiguren aber selbst nur oberflächlich Zukunftsgedanken machen, weil sie nicht einmal einen Gedanken an Mülltrennung verschwenden würden, macht solche Moralismen inhaltsleer. Sister Europe ist zwar wenigstens in ordentlichem Berlin-Tempo erzählt, ein wenig Berlin-Alexanderplatz auf Speed, der Roman ist aber insgesamt viel zu überfrachtet. Starke Handlungsstränge, die die Geschichte zusammenhalten würden, fehlen. Für ein Lektüre-Fazit wäre daher nur noch Demian zu zitieren.
Was haben wir hier eigentlich verloren?
Katrin Krämer über Nell Sings neuen Roman Sister Europe, erschienen im Rowohlt Verlag. Er hat 272 Seiten und kostet 24 Euro.
Standpunkte.
SPD-Chef Klingbeil und Verteidigungsminister Pistorius haben sich von dem außenpolitischen Grundsatzpapier prominenter Sozialdemokraten abgegrenzt. Der frühere Fraktionschef Mützenich, der Außenpolitiker Stegner und andere SPD-Mitglieder hatten die höheren Ausgaben für Verteidigung und die Aufrüstungspläne kritisiert und verlangten, mit Russland das Gespräch zu suchen. Unser Gastautor heute ist der Fokus-Kolumnist und Buchautor Jan Fleischauer. Er sagt, das sogenannte Manifest offenbart grundlegende Probleme.
An der Spitze der Bundesregierung heißt es, das Papier zeuge von Realitätsferne. Aber es ist nicht realitätsfern. Die Autoren kennen die Lage in der Ukraine sehr genau. Sie sehen zu, wie Wladimir Putin jeden Tag Männer, Frauen und Kinder zermatschen lässt. Es ist ihnen egal. Das ist die Wahrheit. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat jetzt reagiert und neue Waffen und mehr Geld für die Ukraine angekündigt. Er will den Eindruck zerstreuen, dass man auf die SPD nicht mehr setzen könne. Das Problem ist nur, es ist ja nicht irgendjemand in der SPD, der das Papier aufgesetzt hat. Wäre es nur Ralf Stegner, der Versprengte aus Bordesholm, dann könnte man sagen, naja, der Stegner halt. Es stammt in wesentlichen Teilen aus der Feder von Rolf Mützenich und damit dem Mann, der bis vor kurzem als Chef der SPD-Fraktion im Bundestag der zweitmächtigste Mann im Land war. Man muss es so hart sagen. Eine SPD mit diesen Leuten ist ein Sicherheitsrisiko. Wäre ich bei der CDU, würde ich sagen, das ist der Bündnisfall.
Der Fokus-Kolumnist und Buchautor Jan Fleischauer. Nach einer Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf ihrer Internetseite scheint die Regierungskoalition nicht bedroht zu sein.
Gut für Klingbeil, dass das Manifest die Regierungsarbeit bislang nicht zu belasten scheint. Die Union hat beschlossen, das Papier zu ignorieren. Bundeskanzler Merz von der CDU sagte, er setze darauf, dass die Einigkeit in der Regierung bezüglich der Unterstützung der Ukraine bestehen bleibe.
Der Weser-Kurier aus Bremen findet, die SPD muss schauen, in welche Richtung sie gehen will.
Will sie mit Linkspartei, dem BSW oder der AfD um die Gunst der Putin-Versteher buhlen? Oder möchte die SPD die Mitte der Gesellschaft ansprechen und irgendwann wieder mehr als 20% der Stimmen holen? Allerdings steht zu befürchten, dass es für die älteste deutsche Partei an den Rändern wenig zu gewinnen gibt.
Die Frankfurter Rundschau vermutet, dass die Debatte mehr mit den eigenen Befindlichkeiten zu tun hat. Und davon geht auch die Saarbrücker Zeitung aus.
Das Papier richtet sich sehr wohl gegen Klingbeil persönlich. Und es geht um die, die meinen, noch eine Rechnung offen zu haben. Der Parteichef sollte diese Debatte daher jetzt nutzen, um nach seinen personellen Entscheidungen nun auch inhaltlich Führung zu zeigen. Es bedarf einer sehr klaren Absage an jene, die die Zeit zurückdrehen wollen.
Im Kommentar auf der Internetseite von NTV heißt es, das Grundsatzpapier erweise der Debatte einen Bärendienst.
Offenkundig muss man immer wieder klar machen, mit wem es die Ukraine und ihre Unterstützerstaaten zu tun haben.
Jede Relativierung von Putins Ruchlosigkeit, das Behaupten ausgebliebener, tatsächlich aber vergeblicher diplomatischer Bemühungen, das Raunen über kriegswütige Kräfte in der deutschen Politik und Wirtschaft, all das verzerrt und vergiftet die Debatte. Mützenich, Stegner und Co. fordern richtigerweise, dass die so wichtige Diskussion über Aufrüstung und militärische Konfrontation mit Respekt und frei von persönlichen Anwürfen geführt werden kann. Sie selbst haben die Chance dazu mit ihrem hochtrabenden Manifest ein Stück weit vertan. Aber wie dieser so existenzielle Streit in der Sache angefangen hat, so muss er ja nicht enden. Es lohnt sich schließlich immer, über Frieden zu reden.
Das waren die Standpunkte, heute zusammengestellt von Diane Batani. Und das war die ARD-Infonacht. Bis hierhin mit Milat Kupay. Ab 2 Uhr übernimmt der Kollege Marius Zegri.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Von den 242 Menschen an Bord des abgestürzten Flugzeugs in Indien hat nur einer überlebt. Das hat Air India am Abend bestätigt. Zusätzlich sollen Bewohner der Stadt Ahmedabad am Boden ums Leben gekommen sein. Die Zahl ist immer noch unklar. Die Maschine war kurz nach dem Start auf dem Flug nach London unter anderem auf eine Universität gestürzt. Die Unglücksursache ist noch unklar. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell etwas gegen Staus durch Grenzkontrollen zu unternehmen. Vorher hat er sich mit Verantwortlichen der polnischen Region Lubuskie getroffen, die an Brandenburg grenzt. Danach kündigte Woidke an, er werde beim Bund darum bitten, dass das Projekt für eine dritte Fahrspur auf der A12 schnell vorangetrieben wird. Zurzeit gibt es zwischen Frankfurt-Oder und Świecku in Polen wegen der Grenzkontrollen immer wieder Staus. Gesetzliche Krankenkassen müssen für teure Hörgeräte unter Umständen deutlich mehr Zuschuss bezahlen als bisher. Das hat das Bundessozialgericht geurteilt. Die Kassen müssen demnach für teure Geräte auch dann bezahlen, wenn der gemessene Hörgewinn nur gering ist. Hörbehinderte Menschen dürften vom technischen Fortschritt nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Derzeit zahlen die Kassen Festbeträge um die 700 Euro. Die Geräte kosten aber oft mehrere tausend Euro. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid in der Ukraine und dafür, dass dort jeden Tag Menschen sterben, sagte Klingbeil in Berlin. Deutschland stehe zu Recht an der Seite der Ukraine. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke kurz vor dem Parteitag eine neue Sicherheits- und Außenpolitik einschließlich einer Annäherung an Russland verlangen. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran kündigte den Bau einer weiteren Nuklearanlage an. Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus